Heute erleben und gestalten wir gemeinsam den etwas anderen Gottesdienst. Was wird denn anders sein? Zum Beispiel werden wir Ausschnitte aus einem Film gucken. Und dennoch möchte ich euch, wie an jedem anderen Sonntag auch, mit einem Vers aus der Bibel herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Ein Vers aus dem 147. Psalm. Er, Gott, heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Ich bete mit uns. Gott, unser Vater, diese Zusage, die der Psalmist hier betet, ist unbeschreiblich. Sie ist sehr tröstlich und gibt Gewissheit und Hoffnung. Danke, dass wir das auch immer wieder im Alltag spüren können, dass wir da heute im Gottesdienst drüber nachdenken können. Gott, und ich bitte dich, dass wir das mit in die Woche hinausnehmen. Du bist da. Amen. Die Kinder haben heute schon ganz früh die Chance, in den Kindergottesdienst zu gehen. Ist die Antje denn schon da? Die ist da, der Oliver steht schon auf. Was werdet ihr denn heute machen?
Es geht um eine Geschichte mit Eifersucht, einem Hinterhalt und ziemlich dramatisch, es geht kurz gesagt um David.
Oh, na dann. Wünsche ich euch viel Erfolg, den Hinterhalt aufzulösen. Gestern Abend haben wir hier in diesem Raum den Film geguckt, Wie im Himmel. Hinten auf der DVD-Hülle kann man lesen, ein mitreißender und humorvoller Film über die Umwege zum Glück, ein vielstimmiges und gefühlvolles Meisterwerk. Ich persönlich finde diesen Film schon sehr berührend und auch sehr dicht, aber humorvoll finde ich ihn persönlich, wie gesagt, nur sehr bedingt. Erzählt er doch auch die Geschichte von Gabriela, einer Frau, die häusliche Gewalt erlebt, von ihrem Mann misshandelt wird. Eine so wie Gabriela im Film misshandelte Frau bin ich selber auch. Und ob die Misshandlungen in meiner Kindheit oder die Gewalterfahrungen in meiner Ehe, alles ist lange her und doch spüre ich noch immer die Nachwirkungen. Seelsorge und Psychotherapien haben mir geholfen, nicht aufzugeben. Und dennoch, wie schon gesagt, spüre ich die Narben noch immer. Manchmal bricht sogar eine Wunde wieder auf. Und trotzdem will ich leben. Und dazu brauche ich Menschen, die mich unterstützen. Und ich brauche Gott. Er heilt die, die zerbrochenen Herzen sind. Und verbinde ihre Wunden. Noch einige kurze Worte zu dem Film und den Ausschnitten, die wir jetzt gleich sehen werden. Daniel ist ein berühmter Dirigent, der nach einem körperlichen Zusammenbruch in sein Heimatdorf zurückgeht. Da er einen anderen Namen trägt, wird er auch nicht gleich erkannt. Und im Verlauf des Films übernimmt Daniel die Leitung des Kirchenchores und lernt dort auch Gabriela kennen. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von dem gewalttätigen Mann habe ich schon erzählt. Die Filmausschnitte, die wir jetzt sehen werden, hat der Hauskreis ausgewählt. Sie zeigen das, was Gabriela erleiden muss, ziemlich deutlich. Und Deswegen jetzt die herzliche Einladung an euch zu entscheiden, ob ihr euch gerade die erste Szene mit angucken möchtet oder ob ihr einfach die Augen zumacht oder für die paar Minuten auch rausgeht. Das liegt wirklich in eurer Entscheidung. Aber ihr sollt wissen, was jetzt auf euch zukommt. Jo, dann gucken wir jetzt die Ausschnitte des Films.
Und? Wie soll man über sowas dann predigen? Hat jemand eine Idee, wo man da anfängt? Das ist ein Film, der hat ja die Zuschauer gespalten. Als der in die Kinos kam und auch als der auf verschiedenen Veranstaltungen und Festivals gezeigt wurde, gab es Leute, die ganz begeistert waren und es gab Menschen, die mit dem Film nichts anfangen konnten. Und auch wenn man da einfach ein bisschen recherchiert und auch einfach sieht, was ist über diesen Film in der Folge geschrieben worden, dann sind es wirklich zwei verschiedene Positionen und Parteiungen, die überhaupt nicht zueinander finden. Menschen, die ganz begeistert sind, Menschen, die sagen, wie dieser Film sie bewegt und berührt hat mit den Themen, die in diesem Film auftauchen. Und andere, die sich fragen, was soll das? Was ist das für ein Ding? Was passiert hier? Wie im Himmel. Ein interessanter Titel. Wie im Himmel. Ein Film, der auf jeden Fall Menschen herausfordert. Wenn man einmal versucht, nur zu sehen, welche Stichwörter in diesen 18,5 Minuten gelaufen sind, welche wesentlichen Stichwörter des Lebens in diesen 18 Minuten aufgetaucht sind, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass es tatsächlich etwas ist, was sehr viel mit dem Leben zu tun hat. Ob das mit dem Himmel zu tun hat, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, wenn ich den Film bis zu Ende gesehen habe, dann weiß ich, die Hölle, das sind wir selbst. Die Hölle, das sind wir als Menschen, die wirklich, wie es ganz am Ende heißt, ihr Bestes versucht haben, aber an bestimmten Stellen nicht weitergekommen sind. Bei den Filmausschnitten, die der Hauskreis ausgewählt hat, ist ein Ehepaar mit dem Thema häuslicher Gewalt in der Mitte. Ein sensibles Thema. Ein Mann, der seine Frau verprügelt, immer und immer wieder. Eine Beziehung, die mal mit Liebe begonnen hat und dann mit Angst am Ende und Schrecken immer wieder als Szene, als Thema in diesem Film auftaucht. Und ganz am Ende eine Frau, die für sich eine Art von Freiheit gefunden hat, eine Frau, die sich von ihrem Mann trennt, und der immer so aggressiv war, der immer draufgehauen hat und alle dominiert hat, der hört den Satz, ich weiß, du hast dein Bestes versucht. Und noch ein wichtiger Satz danach, das tun wir alle, sagt Gabriela. Das tun wir alle. Wir wissen es nicht besser. Und damit enden diese Ausschnitte. Und ich glaube, da ist auch das Tragische oder das Melancholische und auch das Element in diesem Film drin, das sich durchträgt von Anfang bis zu Ende. Dass wir in diesem Film Charaktere vorgezeigt bekommen, die versuchen, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Die es wirklich versucht haben, das Beste daraus zu machen. Aber dabei Grenzen erlebt haben, über die sie nicht hinwegkommen. Ein anderes schönes Beispiel, das hier komplett rausgeschnitten wurde, ist diese sehr freundliche Person des Pfarrers, der ja wirklich für Pastoren echt Werbung machen könnte. Ne? So ein richtig freundlicher Pfarrer mitten aus dem Leben, wo man denkt, ja, da geht man doch gerne zur Kirche. Auch eine Person, die vorgestellt wird als jemand, der versucht hat, aus seinem Leben das Beste zu machen und an den eigenen Brüchen seines Lebens keine Antworten gewusst hat, nicht gewusst hat, wie er weiterkommt, und letztlich innerlich versackt ist, hart geworden ist, ein Doppelleben, eine Doppelmoral führt. Die Hölle, das sind wir selbst. Die Hölle, das heißt für viele Menschen, dass das, was sie selber einfach sind als Personen mit den Grenzen, die zu ihnen gehören, in die Ewigkeit sich weiter so entwickeln. Die Hölle, da brauchen wir keinen Teufel, keinen Satan für. Wir brauchen nur uns selbst. Das ist das Schlimmste, was uns begegnen kann. Die Hölle als der Punkt, wo wir gescheitert sind, wo wir an die Grenzen gekommen sind und nicht darüber hinauskommen. Wie im Himmel lautet aber der Film. Und das ist für mich so ein Wortspiel, mit dem ich dann für mich in der Vorbereitung leben kann, dass diese beiden Pole uns begegnen. Ein Leben, das zur Hölle werden kann. Ein Leben, in dem wir uns gegenseitig das Leben zur Hölle machen können. Das taucht in diesem Film auf. Menschen, die an ihren Ideen und ihren Idealen versuchen zu leben und scheitern. Und der Hauptschauspieler dieses Filmes, als berühmter Musiker, erlebt ja genau das. auf der Suche nach einem Sinn, auf der Suche nach seinem Ding, nämlich dem Traum, Musik zu erleben, die Herzen von Menschen öffnet. Auf der Suche nach diesem Traum wird er krank, so schwer krank, trotz all dem Erfolg, den er hat, dass er fast stirbt und dann wieder zurückgeht in das Land seiner Jugend, in das Land, auf das flache Land, das er kennt aus der Vergangenheit. Und jemand wird, der lernt. Jemand wird, der übrigens nicht nur Fahrrad fahren lernt, sondern jemand, der ganz viele neue Erfahrungen macht. Jemand, der von sich selber sagt, dass es so schwer ist, anderen Menschen zu dienen. Und der erst in dem Augenblick, wo er lernt, anderen Menschen zu dienen, tatsächlich seinen Traum erfüllen kann, nämlich Musik, die Herzen öffnet. Und am Ende des Films stirbt er. Sein Traum ist in Erfüllung gegangen. Als dürfte er dann gehen, stirbt er, während er die Musik hört, seines Chores. Alleine und doch glücklich. Ein schon merkwürdiger Film, wenn man all diese Dinge zusammenpackt. Und ein Film, der natürlich bei Menschen ganz unterschiedliche Sachen zum Klingen bringt. Und ich denke, das Geheimnis dieses Filmes, warum er auch so sehr polarisiert, was die Meinung angeht, ist, dass ganz viele bedeutsame Themen unseres Lebens angetriggert werden, aber es in dem Sinne keine eigentliche Auflösung gibt. Eine richtige Antwort gibt der Film nicht. Die muss man sich selber suchen. Kann man, muss man nicht. Oder man sagt doch einfach, er ist überzogen. Ich persönlich halte den Film übrigens für ein Märchen. Wenn ich überlege, welcher Gattung ich ihn zuordnen soll, scheint mir dieses Motiv des Märchens am stärksten durchzudringen. Als realen Film, als reale Geschichte, sind einfach bestimmte Punkte sehr stark überzeichnet. Und dennoch gibt es so viele Bezüge zur Wirklichkeit, die eindeutig zu sehen sind, dass es eine interessante Reise zwischen verschiedenen Polen ist. Musik. Musik ist also in diesem Film der Weg der Befreiung. Musik ist in diesem Film der Weg in die Offenheit. Musik ist der Punkt, wo es dann Menschen danach gelingt, andere Themen anzusprechen. Musik als Ort, wo Menschen sich einen im Singen, ehrlich werden, offen werden. Und erst dann, wenn sie diese Mauern ihres eigenen Lebens erkannt haben und bereit sind loszulassen, geschieht etwas an Gemeinsamkeit und an Wir-Gefühl, das entsteht. Es taucht diese eine Melodie auf. Und diese eine Melodie taucht in dem Sinne im Film zweifach auf, nämlich einmal als Gabrielas Lied, als eine Frau, der die Würde zurückgegeben wird, die ihr Mann ihr genommen hat. Aber dieses eine Lied, diese eine Melodie taucht auch auf am Ende des Films, wenn dort mehrere tausend Menschen von dem einen Ton ausgehend ihren Ton finden, der harmoniert mit diesem einen Ton des behinderten Menschen, der dort bei diesem großen Konzert am Ende singt. Ein Film, der, finde ich, nicht ohne Gänsehaut geht und wichtige Themen des wirklichen Lebens tatsächlich anspricht, die aber auch eine Antwort brauchen. Der Hauskreis hat sehr stark das Thema der häuslichen Gewalt genommen. Harte Bilder, ein harter Mann, der anderen, die er eigentlich liebt, wehtut, sie verletzt, immer und immer wieder, der Menschen quält, ein Dorf tyrannisiert. Und gleichzeitig erleben wir im Laufe des Films, dass durch den Chorleiter nach und nach etwas aufbricht. Der Chorleiter, der sich einmischt und der dafür kräftig was auf die Mütze bekommt, der selber geschlagen wird. Aber der Chorleiter, der nicht locker lässt und der einfach weiß, ich bin nicht bereit, mit dem Vorfindlichen weiterzuleben. Und das zieht sich auch als ein Muster durch diesen ganzen Film durch. Dass einer sagt, ich bin nicht bereit, dass Dinge so bleiben, wie sie sind. Nach der Predigt singen wir übrigens das Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich selber habe mir dazu geschrieben, aber wir müssen nicht so bleiben. Und das ist genau die Tragik, die ja viele Menschen erleben, dass sie irgendwann feststellen, ich bin so geworden und ich kann mich nicht mehr verändern. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Dass am Ende tatsächlich Menschen feststellen, wir haben unser Bestes versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und der Mann, der seine Frau aggressiv schlägt, der ein Dorf tyrannisiert, ist am Ende derjenige, der von seiner Frau freundliche Worte bekommt und Mitgefühl. Aber er ist auch derjenige, der am Ende weint. Wäre es ihm doch früher gelungen, diesen Anteil in sich zu entdecken. Denn wie viel verletzte Gefühle, wie viel Traurigkeit wird in einem solchen Mann zu finden sein, wenn er im Laufe seines Lebens so aggressiv geworden ist? Dieses eine wichtige Thema taucht bei allen Personen im Film auf. Wir haben unser Bestes gegeben und wir erleben Grenzen. Wir erleben Mauern, über die wir nicht hinwegkommen. Wir haben Sehnsüchte, was unser Leben betrifft, und wir schaffen es nicht, sie zu leben. Und wir erleben die Härte an den Grenzen unserer Persönlichkeit. Dieser Mann hat den Weg der Aggression gewählt. Und doch wird deutlich, dass Aggression immer ein Ersatzgefühl ist für ein anderes Gefühl, das uns nicht gelingt. Dass jemand, der überaus aggressiv ist, damit auch deutlich macht, er traut sich nicht über seine Trauer, er traut sich nicht über seine Angst, er traut sich nicht über die Freude seines Lebens wirklich nachzudenken. Und er kennt nur das eine Gefühl, das die anderen ersetzt, nämlich die Wut. In der Sprache nennt man das, der Psychologie nennt man das sekundäre Gestaltschließungen. Ein Begriff, der ein wichtiges Thema ist, weil er zum Ausdruck bringt, dass wir vier Gefühle haben, zu denen wir fähig sind, die miteinander korrespondieren sollen. Und wenn nur noch eines da ist, ist das immer ein Signal dafür, dass jemand Angst hat, die anderen zu zeigen und Angst hat, Schwäche zu zeigen, Angst hat, auch seine Trauer zu zeigen. Ganz am Ende, da kann er es, viel zu spät. Denn da am Ende ist es fast zu spät, ich weiß nicht, was noch passieren kann mit diesem Mann. Es ist ihm nicht gelungen, an den Grenzen seiner Persönlichkeit weich zu werden und etwas Neues zu erleben. Er hat es nicht vermocht. Und das ist ein wichtiges Thema, das in diesem Film anderen Personen wiederum gelingt. Denn wenn wir hineinkommen, dann sehen wir in diesem Film bei den Personen immer wieder, dass sie sich auch fragend mit dem Chorleiter auseinandersetzen und etwas Neues aufbricht. Und etwas deutlich wird an Sehnsüchten, an Träumen auch in ihrem Leben. Und dass da etwas ist, wo sie in der Begegnung mit dem Chorleiter etwas an Würde zurückgeschenkt bekommen für ihr Leben. Und etwas aufbricht. Ich habe in der letzten Woche ein Büchlein gelesen über Gestalttherapie. Und da war ein schöner Satz drin. Da war nämlich die Frage drin, ob das eigentlich zwingend dazugehört, dass man in einer Gestalttherapie und einer Selbsterfahrungsgruppe weinen muss. Hat eine Person gefragt, die eben beides erlebt hat und als Zuschauer immer wieder sich wundert, warum wird da so viel geweint in diesen Gruppen? Und die Leiterin, das hat was sehr Schönes dazu gesagt, die sagte, das mit dem Weinen ist nicht zwingend notwendig, das muss nicht sein, also es ist nicht so nach dem Motto, dann hat es jemand geschafft, sondern das Weinen bringt zum Ausdruck, dass ein Mensch an die Stelle seines Lebens gekommen ist, wo er bislang hart war, wo bislang eine Grenze war. Eine Grenze, über die er nicht glücklich war, aber über die er nicht vermochte hinauszukommen. Eine Grenze seines Lebens, die er sich selber so nie gesetzt hätte, aber die sich ereignet hat und an der er nicht vorbeikommt. Wo etwas hart geworden ist und dennoch unglücklich im eigenen Leben sich stabilisiert hat. Und die Leiterin sagt, und wenn Menschen an diese Stelle kommen und wenn sie in der Gruppe, auch in der Gruppenerfahrung, merken, dass etwas Neues möglich wird, etwas Neues in ihnen als Chance reift, wenn Menschen erleben, dass sie an der Stelle berührt werden, sagt sie, ja, dann rollen die Tränen. Das ist ganz normal. Die Tränen sind ein Ausdruck dafür, dass Menschen im tiefsten ihres Herzens und ihrer Persönlichkeit berührt werden und merken, dass etwas weich wird, was bislang hart war. Das fand ich schön. Das fand ich toll. Ein schönes Bild. Und das war auch der Punkt, wo ich in der Vorbereitung dann dachte, da ist ein Transfer auch in die christliche Existenz, von der leider viele christliche Gemeinden gar nicht mehr genau wissen, wie das geht. Denn das, was hier in diesem Film genannt ist, das, was dort in einer solchen Selbsterfahrungsgruppe passiert, würde ich auch in der Bibel wiederfinden unter dem Stichwort Bekehrung. Aber wir können diesen Begriff oft nicht mehr so füllen, wie ihn die ersten Christen füllen konnten. Oder so füllen, wie Generationen von Menschen, die eine Umkehr in ihrem Leben erlebt haben, sie erleben konnten. Dieses schöne Wort Metanoia im Neuen Testament ist etwas, was hier aufleuchtet. Und Metanoia heißt so viel wie erneuert euren Sinn. Öffnet eure Sinne und entdeckt, dass etwas an Veränderung möglich ist. Das ist das ursprüngliche Thema des Neuen Testamentes, wenn es darum geht, dass Menschen diese Einladung bekommen sollen. Hier in diesem Film geht es über die Musik, über das gemeinsame Singen. Und dem Traum, dass es eine Musik gibt, die die Herzen öffnet. So der Chorleiter. Eine Musik, die die Herzen öffnet. Und ihm war es bisher noch nicht gelungen, weil es für ihn so schwer war, anderen Menschen zu dienen. Einen schöneren Übergang zu dem, was Jesus Christus selber gelebt hat, wüsste ich schwerlich zu beschreiben. Das ist nämlich genau tatsächlich an diesem Punkt, wo einer anfängt, nicht zu herrschen, sondern einer anfängt zu dienen. Wo einer bereit ist, sich hinzugeben und zu verströmen, weil Menschen auch Grenzen wieder weich werden können und Veränderungen möglich werden. Dass dort, wo sie eben nicht Gewalt erleben, sondern Liebe erleben und Hingabe, auch die Bereitschaft wächst, sich dem eigenen Leben zu stellen und etwas Neues zu erleben. Dass da, wo einer bereit ist zu dienen und von seinem Traum zu reden, von dem Traum, dass die Herzen sich öffnen, dass an dieser Stelle eine Gemeinschaft entsteht, die es vorher so nicht gab. In der Gemeinschaft ist das mit dem Singen ausgedrückt. Und das Singen finde ich spannend. Von Martin Luther kommt der schöne Satz, wer singt, betet zwiefach. Herz und Kopf beten im Singen. Und das hebräische Wort für Kehle heißt ja Nefesh und hat diese Doppelung Seele und Kehle. Also beides ist untrennbar voneinander, miteinander verbunden in diesem hebräischen Wort. Lobe den Herrn, meine Kehle. Und was in mir ist, seinen Namen. Und das ist für mich ein wichtiges Thema, einfach das zu entdecken als Möglichkeit, dass dort, wo wir lernen, einander zu dienen, wo wir eine Vision haben, einen Blick von etwas, das unsere Herzen öffnet, wir eine Gemeinschaft erleben, die es so vorher nicht gegeben hat. Eine Gemeinschaft, wo auch Menschen, die sehr harte Grenzen haben, bis hin zur Aggression, ein Gegenüber finden, das ihnen noch tatsächlich ein Gegenüber ist. Und auch eine Grenze aufzeigt in der Art, wie wir miteinander umgehen. Und gleichzeitig die Einladung, etwas voneinander zu erfahren. In dem Film, das ist meine These, in dem Film geht es um das Thema Bekehrung. Es geht um das Thema Umkehr. Es geht um das Thema, an den harten Stellen innezuhalten und nicht zu verzweifeln und nicht alles so sein zu lassen, wie es ist, sondern diesen Weg zu wagen, sich noch einmal an das Thema zu machen. Wie wir es zum Beispiel erlebt haben bei dem Dicken, der dann dem scheinbar erfolgreichen Geschäftsmann, der übrigens alles andere als erfolgreich ist, das ist ein Schnacker, aber der ist dem Dicken, wo der Dicke auch aufbegehrt und sagt, ich habe die Nase voll, immer dieses Bild, das ihr von Kindheit an von mir hattet und ich will das nicht mehr. Und das ist so ein spannender Punkt, weil wir tatsächlich immer wieder Bilder voneinander haben, mit denen wir uns auch festlegen, mit denen wir uns fesseln, wo wir in Kategorien reinkommen, wo wir keine Freiheit haben, herauszukommen. Und das dann eine spannende Einladung ist, tatsächlich zu sagen, bin ich bereit, mich neu zu sehen? Bin ich bereit, den anderen neu zu sehen? Oder sind wir in unseren Schablonen drin, lebenslänglich? Die meisten von uns sind in der mittleren Lebensphase. Wir haben uns etabliert in einer bestimmten Haltung dem Leben gegenüber. Wir haben bestimmte Sehnsüchte und Hoffnungen unseres Lebens, die wir in der mittleren Lebensphase in der Regel auch begraben haben. Es gibt Baustellen, da steht ein großes Schild dran, Vorsicht Baustelle, aber wir wissen, seit Jahren war keiner mehr drauf. Weil wir keine Kraft mehr haben. Weil wir keinen Glauben mehr haben. Weil wir bestimmte Grenzen erlebt haben, die wir dann als Grenzen noch akzeptieren. Und das Verrückte, unsere Sehnsüchte, interessiert das nicht. Unsere Sehnsüchte leben weiter in uns und müssen irgendwie transformiert werden. Oder weggesteckt werden. Oder einfach abgekapselt werden. All das nimmt der Film auf. All das nimmt das Evangelium Jesu Christi auf. Und vielleicht müssen wir wirklich neu lernen, Bekehrung zu verstehen. Vielleicht müssen wir neu lernen, dass wir als Christen positiv verstanden die älteste Selbsterfahrungsgruppe der Welt sind. Dass wir positiv gesehen die älteste Gestalttherapiegruppe der Welt sind. Und dass Jesus ein hervorragender Gestalttherapeut war, der das Wesen eines Menschen gesehen hat, der einen Menschen berührt hat, der die Wirklichkeit eines Menschen wahrgenommen und rückgemeldet hat und gleichzeitig auch mit sehr einfacher Sprache, wie in der Gestalttherapie, Menschen immer wieder Punkte gegeben hat, an denen sie Veränderungen ihres Lebens erleben konnten. Es berührt mich manchmal traurig, dass es so wenig Berührungspunkte gibt zwischen genau diesen Elementen therapeutischen Arbeitens, bei denen Menschen ihre Sehnsüchte tatsächlich dann auch versuchen umzusetzen, und christlicher Existenz. Und da wünsche ich mir, dass wir uns neu beseelen lassen, dass wir wieder tatsächlich zu einer Selbsterfahrungsgruppe werden, Und dass Menschen unter uns erleben, dass wir eine Gemeinschaft sind, die nicht nur den einen Ton hat, sondern auch den einen Herrn hat. Dass wir eine Schwingung haben, dass wir eine Idee haben, dass wir eine Sendung haben, eine Mission haben, die uns alle eint. Und in der jeder seinen eigenen Ton einbringt, seine eigene Art einbringt, mit der er sich angleichen darf an die eine Stimme des einen Herrn Jesus Christus, der uns einlädt, die Träume unseres Lebens anzusehen und unsere Herzen zu öffnen. Das ist nicht fromm gesprochen, aber von der Bedeutsamkeit dessen, was wir in dem Film erleben und was unser eigenes Leben betrifft, korrespondiert das sehr. Menschen, die sich bekehren, das ist das Ziel einer christlichen Gemeinde, hin zu Gott und die ihr Leben in Fülle erleben, mit den Träumen, mit den Visionen, die zu uns gehören, wo unsere Grenzen, die wir als absolut sehen, auch wieder sich öffnen können und weich werden. Am 1. Oktobersonntag feiern wir Erntedank. Schon einmal auch hier die Einladung und die Erinnerung, dass ihr eingeladen seid, zur Erntedank nach vorne zu kommen und zu erzählen von den Baustellen eures Lebens, zu erzählen von den Erfahrungen Jesu Christi in eurem Leben in den letzten 12 Monaten. Und es ist ein Sonntag, das wissen wir auch, an dem traditionell in Bethania sehr viel geweint wird. Finde ich wunderbar. Und ich würde mich freuen, wenn auch an diesem Erntedankfest viele Menschen nach vorne kommen und die Tränen fließen. Übrigens, das gehört auch dazu, dass alle sagen, ich wollte das gar nicht, die sollten jetzt gar nicht kommen, ich wollte nur erzählen. Und ich dann denke so, ja, erzähl weiter und lass sie fließen, weil es ist so ein schöner Ausdruck, dass sich etwas berührt hat, dass etwas wirklich tief in uns etwas zum Schwingen gebracht hat und uns berührt hat und wir uns haben berühren lassen. Und diese Tränen sind etwas Kostbares, sind etwas Wunderbares, sind viel kostbarer als alle großen Kürbisse oder Strohballen, die hier rumliegen. Denn um die geht es nicht. Erntedank heißt, wir haben eine wunderbare Gelegenheit zu sagen, dass etwas passiert. Wir haben eine wunderbare Gelegenheit zu zeigen, was für eine Art von Selbsterfahrungsgruppe wir sein können. Und dass uns eine Erfahrung eint, dass dort, wo wir dem lebendigen Jesus Christus begegnen, etwas aufbricht, etwas Neues möglich ist. Oder wir immer wieder verzweifeln und scheitern. Auch das hat übrigens Erntedank seinen Platz. Missernten im Leben gehören auch dazu. Aber dann eben auch eine Gemeinschaft erleben, die uns trägt, die uns aufnimmt, die uns hält. Und wir etwas an Gemeinsamkeit haben, das uns verbindet, das uns niemand nehmen kann, außer wir selbst. Und wenn es das gelingt, dann werden wir feststellen, dass es Menschen gibt, die die Berufung haben, ein Sololied zu spielen. Dann werden wir feststellen, dass es andere Menschen gibt, die sich dazu gesellen. Dann werden wir feststellen, was es bedeutet, zur Quelle zu gehen, so wie in dem Film genannt. Was es bedeutet, in Kontakt zu kommen und im Du sowohl Gott als auch uns selbst als auch unseren Nächsten zu begegnen. Und am Ende wird uns Würde geschenkt. Vielleicht das kostbarste Geschenk, das wir bekommen können. Würde, die Gott uns zuspricht. Würde und Barmherzigkeit, die auch uns sagt, ich weiß, du hast dein Bestes versucht zu tun. Das tun wir alle. Würde, die sagt, du darfst so kommen, wie du bist. Würde, die heißt, ich gebe dir mehr, als du geben kannst. Und du musst nicht so bleiben, wie du bist. Denn der Heilige Geist als Kraft der Veränderung bedeutet die lebenslänge Einladung, etwas an Neuem zu erleben in unserem Leben. So lade ich uns herzlich ein, über das Thema Sehnsucht, Unzufriedenheit, Versöhnung, Würde, Konzentration, Kontakt, Bekehrung, Träume, weiter nachzudenken. Das nicht in uns ruhen zu lassen. Und der nächste Doppelpunkt wird dann auf jeden Fall das Erntedankfest sein, wo ich gespannt bin, was wir erleben. Und wo wir von euch, von uns, untereinander erfahren, wo etwas konkret wird und wo der Ton zum Schwingen kommt. Amen. Lasst uns gemeinsam singen. Thank you. bete mit uns. Herr Jesus Christus, die Einladung, die wir weiterzugeben haben, ist immer wieder die gleiche. Dir zu begegnen, zu sehen, dass du unser Leben siehst, und zwar genau so, wie es ist. Mit allen Stärken und Schwächen, mit den Grenzen und Enttäuschungen, mit den Möglichkeiten. Dass du unser Leben siehst und dass du ein barmherziges Gefühl für uns hast, ein Gefühl der Liebe. Und gleichzeitig auch in uns das siehst, was werden kann, was wir selber nicht vermochten. Dafür möchte ich dir danken, dass du der eine Ort in dieser Welt bist, wo beides möglich ist. Dass all das, was zu unserer Wirklichkeit gehört, gesehen wird und du nicht weggehst, sondern ein Ja sagst. Und gleichzeitig die Veränderung, die möglich ist, bereits im Blick hast. Herr Jesus, du kennst unser Leben. Und du weißt, an welcher Stelle wir unseren Traum haben, den wir eingemauert haben. Wo wir unsere Enttäuschung und Verletzung haben. Wo wir wissen, wenn jemand daran kratzt, kommen sofort die Tränen und auch die Wut. Du kennst die Stellen in unserem Leben, Herr, wo wir dir nicht begegnet sind, weil wir uns dort nicht begegnen wollen, weil wir es nicht aushalten oder es uns zu sehr traurig macht. Und genau an den Stellen, Herr, lädst du uns ein, zu erleben, was Bekehrung bedeutet, etwas neu wird. Lass nicht los von uns, rüttel an uns, bis wir bereit sind, dir zu begegnen, mit dir im Kontakt zu erleben, wie die Einladung und Chance für unser Leben lautet. Amen.
Der Gottesdienst geht jetzt seinem Ende entgegen, aber damit hört ja zum Glück das Leben nicht auf und auch unser Gemeindeleben nicht. Und ich habe noch so einiges an Informationen für die kommende Woche und auch schon ein bisschen im Voraus weiterzugeben. Am 21.09. hat Emilie Malewski Geburtstag. Freut sich bestimmt über Glückwünsche und Anrufe. Von Montag bis Freitag gibt es hier morgens von 9 Uhr bis 9.15 Uhr im Raum der Stille die Möglichkeit, gemeinsam den Tag zu beginnen, zu beten und sich auf Gott zu zentrieren. Wer Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen. Morgen um 15 Uhr trifft sich die Seniorengruppe Ü55 und eigentlich wäre morgen Abend die Frauensache, die fällt aus. Weil Carola und Miriam, glaube ich, gar nicht da sind und außerdem sich morgen auch die Gemeindeleitung trifft. Ja, was auch ausfällt, ist der nächste Gottesdienst hier, weil wir fahren nämlich weg. Ins Oderland-Camp zur Gemeindefreizeit unter der Überschrift Ich will leben. Gibt es noch die Möglichkeit mitzukommen, Vater?
Tja, müssen wir mal gucken. Ne? Also wir sind im Augenblick 48 Personen, 30 Erwachsene, 20 Kinder ungefähr und die letzte Gelegenheit wäre mit Sicherheit bis Montag, Dienstag. Danach soll ich jetzt immer genügend.
Also wer gerne mitkommen möchte, erlebnisreiche Tage mit uns verbringen möchte, wendet sich dann am besten an dich, ne? Ja. An Volker, per Handy, per Mail, heute oder übermorgen, ansonsten Pech gehabt. Dann müsst ihr von dem leben, was wir erzählen werden, danach. Ein Termin, der noch ein bisschen in der Zukunft liegt, ist der 26.09. Da wollen wir ein gemeinsames Grillfest feiern mit den Mitarbeitern der Diakoniegemeinschaft Britannia. Lasst euch dazu herzlich einladen zu Leckereien vom Grill, wie gesagt, zu vielen interessanten Informationen und Gesprächen. Und am Sonntag, dem 28. gibt es hier wieder Gottesdienst, Volker Tepp wird predigen und es gibt im Anschluss daran, nach dem gemeinsamen Essen, die Möglichkeit, am Familientrödel teilzunehmen. Volker, hast du noch eine Freisetzung?
die Altersstruktur und soziale Struktur unserer Gemeinde bietet die Teilnahme am Familientrödel ultimativ an. Es gibt dort also die Möglichkeit, Bekleidung wieder loszuwerden, aus denen unsere kleinen, süßen Kinder herausgewachsen sind, und sich auf Beutesuche zu machen nach der nächsten Größe und nach den nächsten Spielzeugen. Und auch eine herrliche Chance, dass die Kinder lernen, Bezug zu gewinnen zum Thema Kaufen und Verkaufen. Lukas selber ist auf jeden Fall ganz angefixt, seine alten Spielsachen loszuwerden und sich von dem Geld, das er dann einnimmt, neue zu kaufen. Also nutzt es einfach als eine Gelegenheit und eine Möglichkeit, auch wenn es gegenüber ist oder bei SOS Kinderdorf. Wir arbeiten zusammen, wir gehören zusammen an dieser Stelle. Und es wäre toll, wenn möglichst viele aus Bethania mit dabei sind und auch einen Stand sich organisieren, den sie bei mir bekommen. 3,50 Euro und ein Kuchen oder etwas Ähnliches werden erbeten als Standgebühren. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Vater, wenn wir am Ende eines Gottesdienstes um deinen Segen bitten, dann ist das auch das Bekenntnis, dass wir wissen, nicht alles liegt an uns. Und wir haben nicht die Kraft, nicht das Vermögen, das wir gerne hätten, wenn es darum geht, unser Leben und das Leben anderer so zu gestalten, wie es unsere Träume kennen, so wie wir es uns erhoffen. Wenn wir um deinen Segen bitten, Herr, dann mach das auch deutlich, dass wir darauf vertrauen, dass deine Kraft in dieser Welt für uns zugänglich ist. Dass wir die Erfahrung machen können, nicht alles hängt an uns, sondern wir hängen an dir. Und können dir und deiner Kraft begegnen und auch vertrauen. Wenn wir um deinen Segen bitten, Herr, dann bedeutet es aber auch, dass wir damit dich bitten, uns die Sinne zu öffnen für deine Gegenwart, für deine Liebe, für dein nach uns fragen und uns suchen und deine Bereitschaft, unser Leben zu gestalten und zu verändern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre dabei unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nehmt noch einmal Platz, wir hören noch ein Musikstück und dann Tee, Kaffee und Mittag.